Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche mit weiteren 5 Auszügen aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies, gelesen von Stefan Schad. Sie hören heute die letzte Folge aus dem Kapitel Wasser, denn der Autor hat sein Buch nicht chronologisch geordnet, sondern seine Abschnitte nach den 4 Elementen betitelt. Caspar David Friedrich buhlt um die Aufmerksamkeit von Johann Wolfgang von Goethe, den er verehrt. Aber er geht dabei sehr ungeschickt vor und geht Goethe mit seinen Avancen eher auf die Nerven. Nach seinem Tod 1840 gerät Caspar David Friedrich in Vergessenheit. Erst im Jahr 1902 wird sein Name wieder in der Zeitschrift Der Kunstwart erwähnt, wird der Maler im 20. Jahrhundert, Zitat, nach fast 100 Jahren noch einmal Freunde finden?
Am 31. Januar 1937 besucht der junge irische Autor Samuel Beckett Dresden und geht in das Sekundogeniturgebäude auf der Brühlschen Terrasse, in dem sich das Museum für die Kunst des 19. Jahrhunderts befindet. Er schreibt in sein Tagebuch: Caspar David Friedrich. Ganzer Saal voll. Friedrich hat also tatsächlich im 20. Jahrhundert einen neuen Freund gefunden. Beckett vermerkt, als er das friedlich dahindämmernde Museum am 14. Februar 1937, also ausgerechnet auf den Tag genau 8 Jahre vor dem schrecklichen, traumatischen Bombardement Dresdens erneut besucht: Friedrich. Schöne Vorliebe für 2 kleine, müde Männer in seinen Landschaften, wie in der kleinen Mondlandschaft, die einzig noch akzeptable Form der Romantik. Das Ganze in Moll. Dass dieser Tag das Urerlebnis für Warten auf Godot ist, das verrät Beckett erst in den 1970er Jahren, als er der Journalistin Ruby Cohn erzählt: This was the source for Waiting of Godot, you know. Der Baum der ersten Regieanweisung des Stückes ist also einer von Caspar David Friedrich. Landstraße, ein Baum. Es ist Abend. Beckett gibt seine geheime Inspirationsquelle paradoxerweise vor dem Friedrich-Gemälde Mann und Frau in Betrachtung des Mondes in der Alten Nationalgalerie in Berlin preis. Das Bild ist eine Variante der ersten Dresdner Version, bei der eine der männlichen Figuren durch eine weibliche ersetzt worden ist. Aber offenbar lässt Beckett die Tatsache, dass da in Berlin plötzlich eine Frau neben einem Mann steht, dann doch noch stutzen. Ja, vielleicht ist die Verwirrung darüber, dass die scheinbare Vorlage gar nicht seiner Erinnerung entspricht, der wahre Grund für jene bis heute gültige testamentarische Verfügung Beckets. Die beiden Hauptrollen in seinem Stück Warten auf Godot dürfen nur von Männern gespielt werden. Aber wie kann es eigentlich sein, dass es in Beckets Stück, dem bedeutendsten des absurden Theaters, um das sinnlose Warten zweier Menschen auf einen inexistenten Godot geht und beide verloren sind in der Landschaft und in der Welt, und dass eben dieses Stück inspiriert ist von dem Bild eines Malers, das die genau gegenteilige Botschaft hat? Wir sehen bei Friedrich 2 Menschen, die geborgen sind in der Landschaft und die wissen, dass ihr Warten auf den existierenden Gott Erfüllung finden wird. Der Ideenhistoriker Isaiah Berlin hat in seinem Buch »The Roots of Romanticism« beschrieben, dass tief empfundene und radikal gedachte Ideen oft nicht nur stark verändert werden, wenn sie sich der Wirklichkeit anpassen müssen, nein, häufig würden sie sogar genau in ihr Gegenteil verkehrt. Sie verändern ihren Charakter, so wie bei Beckett, der die 2 Männer in Betrachtung des Mondes die einzig akzeptable Form von Romantik genannt hat und sie auf herrliche Weise missversteht. Oder besser versteht als wir. Wer weiß das schon? Den Nationalsozialisten erscheint dann die gesamte Romantik als einzig akzeptable Form von Kunst. Sie wird als schönster Beleg für die deutsche Innerlichkeit gefeiert. Im Jahre 1940 wird ein großer Aufsatz mit diesem Titel publiziert, der in den Worten gipfelt: In Caspar David Friedrichs Werk der Leistung keines anderen Volkes vergleichbar, wird das ewige Deutschland immer wesentliche Züge seiner Seele in reiner Verkündigung erblicken. Als im Zweiten Weltkrieg die Schätze der Dresdner Gemäldegalerie ausgelagert werden müssen, weil die Front immer näher rückt, da werden folglich die zwei Männer in Betrachtung des Mondes vom ewigen Deutschland wie ein rohes Ei behandelt. Schließlich ist es bis zum Rand voll mit kostbarer Innerlichkeit. Das Gemälde kommt 1942 mit all den anderen Dresdner Friedrichs in das trutzige mittelalterliche Schloss Wesenstein, das auf einem Felsen im schwer zugänglichen Müglitztal thront. Die deutschen Werkstätten Hellerau übernehmen mit Dieselmöbelwagen den Transport. Die Mauern von Wesenstein sind meterdick. Die besonders schützenswerten Zeichnungen lagert man in der ehemaligen Folterkammer. Die Gemälde kommen in den ehemaligen Knappensaal. Daneben sichert man die Skelette von Vögeln und Säugetieren aus dem Museum für Tierkunde und 7 Kisten mit südamerikanischen Schädeln aus dem Dresdner Hygienemuseum. Es werden 2 Wachleute abgestellt, die die einzigartigen Schätze rund um die Uhr bewachen. Da aber, wie die Gauleitung mitteilen lässt, Männerarbeit in puncto Reinemachen immer unvollkommen ist, darf einmal pro Woche eine Putzfrau aus Dresden zum Wischen kommen, denn die Gemälde und Zeichnungen lagern unverpackt in den Regalen, darunter Raphaels Sixtinische Madonna. Der Direktor der Gemäldegalerie, Hermann Voss, zieht nach den Luftangriffen auf Dresden am 13. Februar 1945 sogar selbst in das nur eine halbe Stunde entfernte Schloss, um persönlich über seine Schätze wachen zu können, nachdem nun die Museumsgebäude selbst zerstört sind. Ja, in seiner unguten Doppelrolle als Museumsdirektor einerseits und Hitlers Sonderbeauftragter für das geplante Führermuseum in Linz andererseits lagert er auch für Linz vorgesehene Kunstwerke nach Wesenstein aus. All das weiß, dank Geheimdienstinformationen, die russische Trophäenkommission, die Wesenstein am 8. Mai 1945 besetzt. Wo ist die Sixtinische Madonna? Ist die erste Frage, die der erste russische Offizier stellt, und zwar auf Deutsch. Tausende russische Soldaten feiern ein paar Tage später im Schlosspark mit einem riesigen Besäufnis bis morgens um 5 ein Stalinfest. Man holt sich dafür handgeschliffene Gläser aus dem Schloss. Währenddessen oder in den folgenden Tagen gehen 2 Kaspar David Friedrichs verloren. Die Rast bei der Heuernte und die 2 Wanderer am Meer. Auch einige seiner Skizzenbücher und Zeichnungen. Wir wissen das so genau, weil eigentlich etwas Wundersames geschieht in diesen Tagen der sowjetischen Besatzung. Die Trophäenkommission verpackt den gesamten Bestand der schönsten Gemälde des Museums und schickt ihn erst mit Lastwagen und dann mit Zügen als Beutekunst nach Russland. Doch ausgerechnet die Kaspar David Friedrichs lässt man zurück. Keiner von ihnen wird in die Sowjetunion verschickt. Als wüsste Stalin, dass die Nationalsozialisten ihn zu ihrem Künstler hatten machen wollen, als habe er zu viele gefallene deutsche Soldaten mit dem kleinen Friedrich Almanach in der Brusttasche gesehen, als wüsste er, dass Friedrich als Schutzheiliger des ewigen Deutschland gilt. Ja, die ganze Dresdner Romantik erscheint den Sowjets offenbar so verseucht, dass sie sie nicht in Moskau haben wollen. Und so kommt der Restaurator der Dresdner Gemäldegalerie, der wackere Alfred Unger, im Oktober 1945 mit einem Pferdewagen am Schloss an. Er zeigt seinen Dienstausweis mit den vielen Stempeln vor, weil er weiß, dass das immer hilft, selbst bei Russen. Dann lädt er Friedrichs 2 Männer in Betrachtung des Mondes ein, dazu 2 andere Friedrichs, einen Dahl und einen Karus, setzt sich selbst auf den Bock, nimmt die Zügel des müden Gauls in die Hand und der trottet über Stock und Stein zurück ins zerstörte Dresden. Das erste Bild Friedrichs, das ganz legal den Weg nach Russland findet, ist Auf dem Segler. Es ist vielleicht das poetischste Bild, das er je gemalt hat. Das innigste auch. Nie ist sich ein Paar bei ihm wirklich so nah wie der Mann und die Frau auf dem Bug, die ja eigentlich der Maler und seine Frau sind, die hier gerade ihre gemeinsame Fahrt durchs Leben beginnen. Es ist so viel Aufbruch in diesem Bild. Und die Sehnsucht darauf ist, sehr selten bei Friedrich, ganz ohne jeden Schmerz. Für einen winzigen Moment scheint der Maler wirklich auf eine bessere Zukunft gehofft zu haben. Doch als der junge russische Großfürst Nikolai Pawlowitsch, der spätere Zar Nikolaus I., Friedrich 1820 in seinem Atelier besucht, da sieht er auf dem Bild auf der Staffelei nur sich selbst. Nicht nur, dass er, genau wie der Maler, glücklich und noch ziemlich frisch verheiratet ist, und zwar mit der preußischen Prinzessin Charlotte, der Schwester jenes Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der sich vom Vater den Mönch am Meer gewünscht hat und der seine Schwester bald darauf mit dem Friedrich-Fieber angesteckt hat, sodass sie nun ihrem frisch angetrauten Mann einen eigenen Wunsch ins Ohr geflüstert hat, weil sie sich im fernen St. Petersburg heimischer und wohler fühlen würde mit einem Friedrich-Gemälde an der Wand. Dass der Großfürst Nikolai nun aber in Friedrichs Atelier genau dieses Bild auswählt, das dürfte auch damit zusammenhängen, dass er und seine Frau im Sommer des Jahres 1820 tatsächlich das erste Mal gemeinsam mit dem Schiff von St. Petersburg nach Deutschland gereist sind, und es ist zudem die erste Reise, die sie ohne ihre beiden kleinen Kinder machen. So kauft sich der Großfürst im Atelier Friedrichs in Dresden also vor allem ein Erinnerungsbild an seine erste kinderfreie Schiffsreise mit seiner geliebten Frau. Friedrich ist irritiert, wie schnell der Verkauf über die Bühne geht. Die Romantik ist auch eine Geschichte der Missverständnisse. Genau 200 Jahre später kehrt das Bild auf dem Segler erstmals nach Dresden zurück und wird feierlich begrüßt. Es kommt aus der Eremitage in St. Petersburg, wohin all die Friedrich-Bilder der Zarenfamilie gewandert sind, und ist in der deutsch-russischen Ausstellung »Träume von Freiheit« an seinem Entstehungsort zu sehen. Bis heute wirkt dieses Bild wie die Verheißung einer helleren Zukunft. Im Katalog besingt der russische Außenminister Sergei Lavrov die Romantik als einzigartige, grenzüberschreitende Kunstbewegung und Friedrich als ihre Verkörperung. Mitte Februar 2022 kehrt auf dem Segler dieser ganz besondere Traum von Freiheit nach St. Petersburg zurück. Nur ein paar Tage nach der großen Feier der grenzüberschreitenden Kunstbewegung der Romantik überschreitet Russland eine ganz andere Grenze und beendet den Traum von Freiheit in der Ukraine. Friedrichs gemalte Utopie wird für westliche Augen lange Zeit unerreichbar sein. Auch diese Paradoxien müssen wir aushalten, wenn wir uns der Geschichte von Caspar David Friedrichs Bildern stellen. Nach Wochen des heftigen Frosts herrscht plötzlich Tauwetter an diesem Januartag des Jahres 1824, als Friedrich seine Wohnung verlässt und sich auf den Weg macht, um die Urkunde seiner Ernennung zum Professor an der Akademie entgegenzunehmen. Am Ufer der Elbe hört er, wie sich die Eisschollen knirschend ineinander schieben, flussabwärts treiben. Sie türmen sich an den Pfeilern der Augustusbrücke zu bizarren Gebilden auf. Eigentlich ist es ein ehrenvoller Tag, aber nur eigentlich. In Wahrheit ist er eine Schmach. Alles hätte Caspar David Friedrich dafür gegeben, Nachfolger von Klengel zu werden, als ordentlicher Professor für Landschaftsmalerei. Mit richtigen Studenten und einem anständigen Gehalt, mit dem er endlich seine Familie ernähren könnte, ohne immer auf die Heringsfässer von den Brüdern angewiesen zu sein oder auf die Almosen von Freunden, wenn er mal wieder ein paar Monate lang kein Bild verkauft hat. Doch Friedrich wird kein ordentlicher Professor, sondern nur ein, sagen wir, unordentlicher. Natürlich ist sein Demokratentum der Obrigkeit ein Dorn im Auge, seine flammenden Reden gegen die Fürsten. Aber noch schlimmer ist etwas anderes. Schlimmer ist, dass Friedrich so trübsinnige Bilder malt. Sie haben Angst, dass er damit die Jugend verdirbt. Darum geben sie ihm den Posten nicht, diese Idioten. Friedrich hat in seiner Verzweiflung angefangen, ein Bild über seine Situation zu malen. und er nennt es tatsächlich die gescheiterte Hoffnung. Zwar heißt so eigentlich das Schiff, das auf seinem Gemälde von riesigen Eismassen zermalmt wird, aber jeder weiß, was er gemeint hat. Sein großer Traum gefroren und zerborsten im Eismeer. Er lebt nur 100 Meter neben der Akademie. Es würde so gut passen. Es ist alles angerichtet, aber es soll nicht sein. Eigentlich kann er es nicht fassen. 200 Taler statt 100 Taler, das immerhin haben sie ihm gewährt, aber das heißt, dass er seine Familie eigentlich auch künftig nicht ernähren kann, wenn er nicht ständig malt und Bilder verkauft. Missmutig läuft er über die Brühlsche Terrasse, um das offizielle Schreiben abzuholen. Im Schnee steht das Tauwasser. Er sucht sich trockene Pfade. Die Elbe unten ächzt und knackt. Er will nachsehen, ob sich die Eisschollen an den Pfeilern der Augustusbrücke schon zu böhmischen Kuchen auftürmen, damit er es in ein Bild einbauen kann, vom Sehen lernen, wie viel Blau und Braun der Herrgott selbst verwendet, um dem Weiß des Eises kaltes Leben einzuhauchen. So stapft er also vorbei an der prächtigen Akademie auf die Brücke zu, die milde Sonne im Gesicht. Da hört er die gellenden Schreie einer Frau, die sich über das Brückengeländer beugt. Es trifft den Maler wie ein Blitz, was er dann sieht. Ein paar dumme Jungs sind unschuldig aufs Eis geklettert. Niemand hat sie daran gehindert. Sie wissen es nicht besser. 5 oder 6 liegen auf den Bäuchen, 2 rennen fort und einer ist im Wasser. Jetzt schreien viele durcheinander, 2 Männer eilen zur Hilfe, doch höchste Vorsicht ist geboten, das Eis befindet sich in Auflösung und der Weg zum Unglücksort ist plötzlich sehr, sehr weit. Erschrocken wendet Friedrich den Blick ab, schließt die Augen, kann nicht hinsehen. Da steigen die Bilder in ihm auf. Es ist Dezember 1787. Er und Johann Christopher, sein geliebter Bruder, nur 1 Jahr jünger, klettern am Wallgraben in Greifswald die Mauer hinab und in ein kleines Boot, das in den Wochen zuvor festgefroren ist und höher aus dem Eis ragt als im Sommer aus dem Wasser. Das Eis hat es herausgehoben. Es ist ihr Schoner. Sie träumen sich auf weite Reisen durch eisige Meere und fremde Welten. Da kommt im Spiel ein Sturm auf. Und Friedrich, ganz versunken in der anderen Welt, springt über Bord, ganz unbedacht. Da knackt das Eis und er sinkt wie ein Stein. Die Kälte ist so überwältigend, ihm ist, als würde er sofort gefrieren. Der Winterrock wird augenblicklich tonnenschwer. Er kann kaum schwimmen und doch schafft er es, den Weg zurück nach oben zu finden, doch er stößt von unten gegen Eis. Er schreit ins kalte Wasser, doch keiner kann ihn hören. Es ist Johann Christopher, der ihn rettet. Ohne einen Augenblick zu zögern, springt auch er ins Wasser, packt des Bruders Arm und zieht den schweren Körper dorthin, wo das Loch im Eis ist. Als Friedrichs Kopf auftaucht, kreischen beide in schrillen Tönen, von denen sie nicht gewusst haben, dass sie sie in sich tragen. In diesem Augenblick bleibt Johann Christophers Kinderherz für immer stehen. Wieso hat Gott ihm das angetan? Wieso? Wieso hat Gott mir das angetan? Wieso? So fragt Friedrich sich seitdem, seit unglaublichen 37 Jahren. Dass vor ihm das Eis liegt, er aber in sich Johann Christopher sieht und nie vergisst, erkennt Friedrich erst jetzt, als er das Bild vom Eismeer schon fast fertig gemalt hat. Nicht nur seine Hoffnung wird also vom Eis zerquetscht, nein, auch das Herz des Bruders, dem er sein eigenes Leben verdankt. Als er sich noch einmal der Augustusbrücke zuwendet und die verschlossenen Augen wieder öffnet, sieht er, das Kind lebt. Es steht schwach am Elbufer, triefend, dem Tod entronnen. Da beginnt Friedrich zu lachen. Er lacht und vergibt seinem Gott. Ein Leben lang liegt die Schwermut auf ihm wie Blei. Ja, dass der Bruder gestorben ist, als er ihm das Leben gerettet hat, das trägt Caspar David wie eine lähmende Schuld mit sich herum. Den 8.12.1787 ist des Lichtgießers Friedrichs Sohn, alt 12 Jahre, da er seinen ins Wasser gefallenen Bruder retten wollte, ertrunken. So lapidar ist der Eintrag im Kirchenbuch von St. Nikolai zu Greifswald. So schwerwiegend der im Lebensbuch von Friedrich. Es gibt immer wieder Phasen von schwerer Depression in seinem Leben. Die Freunde nennen es Melancholie. In 2 alten Quellen ist auch von einem Selbstmordversuch die Rede. Sein dicker Bartwuchs am Hals und an den Wangen verdeckt angeblich eine entsprechende Narbe. Auch sein Freund Carus berichte davon, und der weiß, wovon er spricht, nicht nur, weil er zeitweise Friedrichs engster Freund ist, sondern auch der Leibarzt des sächsischen Königs und weil er den Begriff und die Bedeutung der Psyche in die deutsche Medizin eingebracht hat. Neben der Verantwortung für den Tod des geliebten Bruders quält Friedrichs kindliche Seele, dass er schon mit 6 Jahren seine Mutter verliert und kurz darauf seine Schwester Barbara und 3 Jahre nach Christopher auch seine Schwester Maria. Das alles raubt ihm früh das Urvertrauen. Der stille, kränkliche Caspar David hat eine schwere, ja bleischwere Kindheit. Ganz langsam kämpft er sich ins Leben. Der strenge, pietistische Vater hilft ihm wenig dabei. Aber Friedrich findet im Glauben seinen Halt und in der Natur. In den Jahren 1801 und 1802 aber müssen die Wellen der Schwermut den 27-Jährigen überrollt haben. Gerade erst in Dresden angekommen und angesiedelt, bricht er Hals über Kopf von dort wieder auf und geht für ein Jahr zurück in die alte Heimat. Nur in diesem Jahr finden sich zahlreiche Zeichnungen von Trauernden in seinem Skizzenbuch. Wir sehen Menschen in Verzweiflung, die sich aneinander schmiegen im Schmerz. Auf den frühen Tod von Johann Christopher verweist am eindeutigsten eine Zeichnung vom 15. Januar 1801, aus der sein Bruder Christian dann einen Holzschnitt macht. Darauf liegt ein Junge, genauso alt wie Friedrich beim Ertrinken seines Bruders gewesen ist, an einem kleinen Grabhügel, auf dem ein Kreuz steht. Und darüber flattert ein kleiner Schmetterling als Zeichen der auferstandenen Seele. Es ist sehr berührend gewesen, dass bei meinem ersten Besuch am ansonsten sehr wenig berührenden Grabstein Caspar David Friedrichs auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof ein eben solcher kleiner rosafarbener Plastikschmetterling auf der Grabplatte gelegen hat. Das ist Trauer für Kenner. Das Eismeer oder die gescheiterte Hoffnung, wie das Bild wegen des zermahlenen und zerfetzten Bootes inmitten des Eises oft heißt, ist eines von Friedrichs kühnsten Bildern. Der Regisseur Peter Schamoni hat es geliebt. Sein schöner Friedrich-Film »Grenzen der Zeit« von 1986 spielt die ganze Zeit in Schnee und Frost und minutenlang lässt er die Eisschollen vor Friedrichs Atelier in der Elbe treiben und ineinander krachen. Die Zeitgenossen finden das Bild »Das Eismeer« schrecklich. Sie wollen winterliche Vergnügungen sehen, wenn es denn schon Schnee und Eis sein müssen. Und warum wirkt das Eis vorne so braun, als würde die Erde aufbrechen? Ist das nicht eine einzige Fieberfantasie? Bis zu seinem Tod will es niemand kaufen. Und auch danach nicht. Nur einer, der französische Bildhauer David d'Angers, erkennt darin schon die Tragödie der Landschaft. Es braucht eine Weile, bis auch andere Menschen darin eine von Friedrichs furchtlosesten Schöpfungen sehen. Es braucht ziemlich genau 100 Jahre. Als der Gründer des Bauhauses Walter Gropius im Jahr 1922 in Weimar ein Denkmal für die Opfer des Kapp-Putsches von 1920 entwerfen soll, da fährt er durchs kriegsverstörte und inflationsgeschüttelte Deutschland nach Hamburg in die Kunsthalle, wo Friedrichs Eismeer seit kurzem hängt. Er macht Zeichnungen danach und dann entwirft er ein Denkmal für die Märzgefallenen, dessen aufragende Betonklippe genau den nach oben brechenden Eisschollen von Friedrichs Bild nachempfunden ist. Gropius liebt die Symbolik, dass im Scheitern eben doch auch etwas sichtbar wird, das nach oben weist. Ja, er rühmt, dass es in der Kunst darum gehe, Wunder in den Himmel zu türmen. Was Friedrich in Öl auf Leinwand geschaffen hat, das setzt Gropius in der Bildhauerwerkstatt des Weimarer Bauhauses in Beton um, der in der Luft zu schweben scheint. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, sprengen sie 1936 das Denkmal, weil sie darin den Geist der entarteten Kunst am Werk sehen. Sie wissen nicht, dass sie damit eigentlich Caspar David Friedrich in die Luft sprengen und dessen Hoffnung also ein weiteres Mal gescheitert ist. Als Caspar David Friedrich am 26. Juni 1835 einen Schlaganfall erleidet und ausgerechnet seine rechte Seite, also auch seine Malerhand, davon gelähmt ist, da empfehlen ihm seine aufmerksamen Ärzte eine Badekur. Sie spüren offenbar, dass dem verzweifelten Mann vom Meer nur Wasser helfen kann. Und so reist er im September ins böhmische Teplitz und mietet ein Zimmer im Gasthaus zur Harfe. Seine Familie kommt mit und führt ihn an der Hand, spricht ihm Mut zu, spielt Normalität. Und Friedrich macht tatsächlich das, was man Anwendungen nennt. Er hat nach Jahren bitterster Armut gerade einige Bilder an den russischen Zarenhof verkaufen können. Darum nur kann er sich die Badekur überhaupt leisten. Langsam muss er in Teplitz wieder das Laufen lernen. Und er schreibt Ende September 1835 an seinen Neffen: »Ich bin jetzt ziemlich gut auf den Füßen und hoffe, dass die Nachwirkungen des Bades auch meine Hand wieder fähig machen werden zur Arbeit.« Und tatsächlich, ganz langsam gewinnt er die Kontrolle über seine rechte Hand zurück. Die wenigen Zeichnungen, die er in den Bergen rund um Teplitz macht, sind noch von zittrigem Strich, aber dann im Herbst und Winter im Atelier in Dresden kann er sogar wieder mit Ölfarbe malen. Und was malt er, der Wassersüchtige, nach seiner Badekur? Natürlich das Meer, den Strand von Rügen, den er 10 Jahre zuvor das letzte Mal gesehen hat. »Meeresufer bei Mondschein« heißt die riesige Leinwand. Sie ist 134 mal 170 Zentimeter groß, sein zweitgrößtes Bild. Es ist ein düsteres, verstörendes Gemälde. Der Mond bricht durch bedrohliche Wolken. Es ist ein Abschiedsbild, als wisse sein Schöpfer, dass er sein geliebtes Meer niemals wieder sehen wird. Als der Philosoph Ernst Bloch, Autor des »Prinzips Hoffnung«, im Jahre 1975 im ZDF gefragt wird, wie er angesichts vom Mönch am Meer, dem Meeresufer bei Mondschein und dem Eismeer von Caspar David Friedrich optimistisch bleiben könne, sagt er, dass einer übrig geblieben ist, der das Bild malen kann, und einer, der es sehen kann, zeigt, dass nicht alles verloren war.
Stefan Schad mit Folge 6 aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Seit der vergangenen Nacht 2 Uhr ist der Lokführerstreik GDL vorzeitig beendet. Nach dem Güterverkehr gestern Abend kommt auch der Personenverkehr wieder ins Rollen. Wenn auch hier und da noch mit Einschränkungen. Svenja Estner in Hannover berichtet, wo es noch Probleme gibt.
Es fallen wirklich nur sehr vereinzelt Züge aus. Am Hannover Hauptbahnhof betrifft das beispielsweise den ICE von Bielefeld nach Köln. Am Hamburger Hauptbahnhof wird die Regionalbahn nach Bargteheide durch Busse ersetzt. Am Bremer Hauptbahnhof fällt der IC nach Hamburg-Altona und auch der EC nach Zürich aus. Grundsätzlich würde der Fernverkehr aber laufen, heißt es von einer Bahnsprecherin. Über das vorzeitige Streikende würde man sich freuen, sagt sie, aber es hätten schnell sämtliche Dienstpläne umgeschrieben werden müssen und Personal wäre übers Wochenende schwer zu bekommen gewesen. Auch die Züge standen ja noch in den Depots und mussten auf die Bahnhöfe verteilt werden. Ab morgen soll aber alles wieder regulär fahren. Beim Güterverkehr